Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich bete nochmal. Herr Jesus, ich danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für deinen Frieden, Herr. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke, dass du einfach da bist, Herr. Und dass du uns siehst heute Morgen, Herr Jesus, jeden Einzelnen. Und danke, dass du so gut bist, Herr. Danke, dass du ein Vater bist, der uns total liebt, Herr. Und danke, dass du uns auch heute Morgen begegnen wirst, Herr. Und dass du uns nicht nur begegnen möchtest, Herr, sondern dass du uns weiterbringen möchtest, Herr. Und dass du uns da, wo wir krank sind, gesund machen willst. Und da, wo wir gebunden sind, frei werden sollen, Herr. Und da, wo du ja, einfach Wunder tun willst in seinem Leben, danke ich dir, dass du Wunder tun wirst, Herr. Du bist gut, Herr, und ich danke dir für jeden, der hier ist. Amen. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass Sie da sind. Ich habe heute das Thema Wachstum ja gerne. Wachstum ja gerne. Wie wird mein Glauben stärker? Und vielleicht denkst du gerade so, wie Johannes sagte, oh Mann, Andreas, ich bin eigentlich am Ende, ich habe kaum noch Kraft, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, mir hängt die Zunge schon aus dem Hals und mein Glaube ist irgendwie so hier ganz unten irgendwo oder gar nicht mehr da. Vielleicht sagst du auch, hey, ich bin frisch, dynamisch, habe mein Leben Jesus gegeben und ich möchte gerne wissen, wie ich stärker werde im Glauben. Also ich möchte dir sagen, dass Gott dich sieht und da, wo du stehst, da holt er dich ab oder nimmt dich mit und bringt dich weiter. Egal, wie du drauf bist. Ja? Das Ding ist, dass du ehrlich sein musst und sagen musst, Jesus, ich brauche dich da. Jesus, ich brauche dich hier und ich will wachsen und ich will weiterkommen. Und deswegen das Thema Wachstum ja gerne, wie mein Glaube stärker wird. Und ich habe überlegt, Gott hat es uns in Menschen hineingelegt. Jeder Mensch möchte wachsen. Jeder möchte sich am liebsten weiterentwickeln, egal wie alt du bist. Vielleicht sagst du, ja, ich bin aber schon Rentnerin oder Rentner und ich bin schon sehr alt und ich freue mich, wenn ich jeden Morgen aufstehen kann und zum Tisch komme oder vielleicht in den Bus noch komme mit dem Rollator oder was auch immer. Aber jeder von uns möchte eine Entwicklung haben. Jeder möchte von uns weitergehen. Jedes kleine Kind möchte wachsen. Jedes kleine Kind möchte lange aufbleiben und Filme gucken. Und wenn du einem Kind sagst, nee, du bist aber noch zu klein, du kannst das nicht, dann sagen die Kinder, ich bin aber schon groß, ich kann das aber schon. Und dann stellen sie sich manchmal irgendwo auf dem Spielplatz auf so ein Gerüst hin und springen vielleicht runter oder sie nehmen ihren Bobbycar samt Anhänger mit Sand und heben das Ding hoch und sagen, ich kann das aber schon. Schau mal, wie groß ich bin, schau mal, wie stark ich bin. Und dann machen sie einen Purzelbaum, springen irgendwo hin, springen irgendwo runter und du siehst einfach, Gott hat es uns hineingelegt, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir Wachstum erleben wollen. Wir wollen groß sein, stark sein. Aber es ist auch so, dass Gott uns dann mehr Verantwortung gibt. Dem Kind, natürlich auch uns, ne, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Das heißt, Gott gibt dir mehr. Aber Gott möchte, dass du weiterkommst, dass du nicht stehen bleibst. Und genauso ist es ja einfach, wenn du mal deinen Körper anguckst. Ich weiß, je älter man wird, desto wichtiger ist es, dass wir geistig natürlich, aber auch körperlich fit bleiben. Das heißt, man muss sich bewegen, man muss Fahrrad fahren, man muss laufen. Man darf schwimmen, wenn man das schafft. Und genauso wichtig ist, dass wir geistig fit bleiben. Wenn ich so meinen Onkel ansehe, der ist weit über 70, den habe ich Ostern getroffen, der fährt jeden Tag, der hat so ein Elektrofahrrad, jetzt so ein Hightech-Fahrrad, nicht mit einer Kette, sondern mit einem Zahnriemen, also mit so einem Gummiantrieb hat er das. Und der fährt jeden Tag 40 bis 60 Kilometer Fahrrad. Und er ist total schlank und du siehst ihm einfach an, dass er so ein durchtrainierter Typ ist. Und er macht das jeden Tag und fährt jeden Tag Fahrrad. Vielleicht auch, um frei zu werden, um seinen Kopf frei zu kriegen. Soweit ich weiß, kennt er Jesus leider noch nicht und ich bete, dass er Jesus kennenlernt. Aber er bleibt dran. Er bleibt dran, um körperlich fit zu bleiben, mit seinen weit über 70. Und wenn ich dann meinen Papa anschaue, mein Papa macht quasi gar nichts mehr oder wenig. Und ich sage immer, Papa, du musst wenigstens mal spazieren gehen, du musst wenigstens mal auf dein Fahrrad steigen und losfahren. Aber er macht das ganz, ganz selten und deswegen geht es meinem Papa auch nicht so gut wie meinem Onkel, obwohl sie fast gleich alt sind. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Wir müssen selber uns danach ausstrecken, zu sagen, Herr, ich möchte weiterkommen, ich möchte wachsen. Ich weiß, dass du das weißt, aber ich sage es dir und mir heute Morgen trotzdem. Weil viel wichtiger ist die Beziehung zu Gott. Unser Körper wird eines Tages komplett abbauen. Eines Tages wirst du diese Erde hier verlassen. Aber dein Geist, deine Seele wird ewig leben. Und wenn du da nicht vorgesorgt hast, ja, dann wirst du dieses Ziel nicht erreichen. Wenn die Menschen sich nicht bei Lebzeiten drum kümmern, werden sie nicht in der Ewigkeit da sein, wo Gott sie eigentlich haben möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir weiterkommen und dass wir unsere Beziehung immer wieder in Gott stärken und sagen, Gott, ich möchte aber weiterkommen, auch wenn ich manchmal so schlapp bin und mich so kraftlos fühle. Weil ich weiß, dass der Heilige Geist da ist, und da komme ich gleich zu. Wenn du jetzt mal rausschaust, ich weiß nicht, ob du schon Kartoffeln gepflanzt hast, ich weiß gar nicht, wann man die pflanzt, irgendwann pflanzt man Kartoffeln oder Tomaten oder vielleicht hast du Tulpen auf deinem Balkon gepflanzt. Ich weiß nicht, ob du so jemand bist, der gerne pflanzt. Aber wir haben bei uns vor einiger Zeit Bäume wegmachen lassen. Der Nachbar hat gesagt, ja, der Baum muss fallen, der muss abgekackt werden. Da ist der Baum gefallen, leider ist auf unser kleines Bäumchen draufgefallen, die sind jetzt platt. Und deswegen müssen wir jetzt neue Bäumchen pflanzen. Und dieses neue Bäumchen, was wir pflanzen werden, was benötigt das? Es braucht Erde, ja, Erde ist klar. Es braucht Wasser, es braucht Nährstoff, es braucht Licht, es braucht Pflege, sonst verkümmert dieses Bäumchen. Und genauso ist es bei dir und bei mir. Ich weiß, es ist nichts Neues, aber wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen es, dass wir einander stärken und zusammenhalten. Dass wir sagen, Herr, ich brauche dein Gebet. Ich bin krank. Bete für mich, so wie mit Hannah jetzt zum Beispiel. Es ist so stark, wenn du irgendwo bist auf der Welt, auch in Bremen, und du bist krank und du weißt, Geschwister beten für dich. Ich hatte jetzt letzte Woche mit jemandem telefoniert. Ich habe das auch in den Chat geschrieben. Und er sagte mir, weißt du was? Nach dem letzten Gebet am Telefon hat Gott ein finanzielles Wunder in meinem Leben getan. Ich sage, wie? Ja, Gott hat eingegriffen und ihr kennt diesen Mann alle, ihr kennt ihn, Uwe. Und er war ganz total happy am Telefon. Dann sagt er, ja, aber meine Hand, er hatte einen Schlaganfall vor Jahren, meine Hand kann ich immer noch nicht bewegen, Andreas. Und dann haben wir am Telefon gebetet. Und er hatte so einen Glauben. Und ich habe gedacht, okay, ich bete jetzt mit ihm, weil er das gerne will. Aber ich hatte trotzdem Glauben, okay, wir beten jetzt für seine Hand, und wenn ich ihn nächstes Mal anrufe oder wenn er sich meldet, dass Gott seine Hand verändert hat, dass seine Hand noch besser geworden ist. So, das glaube ich einfach, okay? Und deswegen, wir müssen diese Herausforderung, die Gott uns gibt, annehmen. Nur so kommen wir weiter im Glauben. Nur so wachsen wir im Glauben. Und ja, wenn ich dich heute Morgen frage, wenn ich mich frage, ich frage mich auch genauso, wenn ich dich fragen würde, wie stark ist dein Glaube heute Morgen oder wie stark ist dein Glaube überhaupt, was würdest du mir antworten, was würde ich dir antworten? Können wir überhaupt unseren Glauben messen? Dürfen wir das überhaupt? Brauchen wir das überhaupt? Also ich habe mal nachgeschaut. Ich denke, dass Gott auf jeden Fall nach Frucht in seinem Leben schaut. Gott schaut nach Frucht in unserem Leben. Er schaut, ob da irgendwann irgendwie Frucht ist. Danach schaut er. Und jetzt musst du kein schlechtes Gewissen bekommen, denken, oh nein, jetzt hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Oder ich habe auch gedacht, Gott, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ich sage dir, die Frucht, die Gott in dein Leben tun möchte, durch dich, musst du nicht alleine tun. Die kannst du auch gar nicht alleine tun. Die kannst du nicht alleine vollbringen. Sondern es ist Gehorsam. Es ist, dass du Gott gegenüber gehorsam bist und dass du eine Beziehung zu ihm hast, eine Liebesbeziehung. Frucht können wir nicht alleine bringen. Wir müssen, wie Jesus es schon sagt im Neuen Testament, die Rebe muss am Weinstock ganz fest dran sein. Und der Weinstock ist im Erdboden, ja, in einem guten Erdboden, der Nährstoffe bietet. Da kommt Wasser dazu, dann kommt die Sonne, dann kommt der Wind. Das heißt, die Rebe ist fest mit dem Weinstock verbunden. Und wenn die Rebe fest verbunden ist, was passiert dann? Hä? Dann bringt sie irgendwann auf jeden Fall automatisch Frucht. Sie bringt Frucht. Und die Rebe oder der Weinstock muss sich nicht anstrengen und sagen, ich muss aber Weintrauben jetzt produzieren. Nein, es ist ganz natürlich, weil diese Verbindungskette stimmt. Guter Boden, Nährstoffe, Wort Gottes, Beziehung zu Gott, zu Jesus, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Ja, dann geht es dem Weinstock gut, dann geht es auch der Rebe gut. Und wenn es der Rebe nämlich dir gut geht, dann sagt das Wort Gottes, dann bringen wir automatisch Frucht, dann wird Frucht entstehen. Hey, dann musst du dich nicht anstrengen, dass die Weintrauben kommen, sondern sie kommen automatisch. Sie kommen automatisch. Okay, da wollte ich jetzt ein Bild zeigen, sorry. Ah, das kommt gleich. Ja, richtig. Okay, Jesus sagt, das ist jetzt ein bisschen ermahnt am Anfang, aber das wird gleich besser. Matthäus 7, ab Vers 17. Er sagt, ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Das ist immer sehr hart, das haben wir im Hinterkopf. Aber das ist auch die Wahrheit, das, was Gott sagt. Gott schaut nach Frucht in unserem Leben. Das heißt, es ist meine Verantwortung, dass ich dranbleibe. Es ist nicht meine Verantwortung, dass ich Frucht bringe, sondern wenn ich an Jesus dranbleibe, dann ist das automatisch. Dann kommt das ganz von alleine, ohne dass du dich abkrampfen musst. Dann im Vers 21 sagt Jesus weiter, habe ich das nicht aufgeschrieben? Okay, dann lese ich das vor. Vers 21 heißt es, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Aber auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt es noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, und jetzt kommt es, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, aber Herr, 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 wir haben doch in deinem Namen prophezeit, wir haben Wunder getan, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Kranke geheilt. Und Jesus sagt, ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Das heißt, es geht darum, Gott gehorsam zu sein und sein Wort zu kennen. Es geht darum, ihm gehorsam zu sein und auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und wenn das Wort Gottes dich anspricht, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, was Gott da sagt. Nicht, weil er mich irgendwie einen Kopf kürzer machen will oder weil er mich ärgern will, sondern weil er es gut mit mir meint. Okay, das war das. Das sind die Früchte dann, ne? Das sind die Früchte. Ja? So soll es aussehen im Garten. Und so soll es auch aussehen in unserem Leben. Ja, überfließend. Das heißt, die Frucht kommt daher, dass wir Gott gehorsam sind, dass wir ihm vertrauen, dass wir nah an ihm dran sind. Und was ganz befreiend ist und was jetzt kommt, was wichtig ist, es geschieht aus einer Beziehung, aus einer tiefen Liebesbeziehung zu Gott. Daraus kommt alles. Wenn ich Jesus liebe, dann ist es keine Anstrengung, sein Wort zu lesen. Dann ist es auch kein Problem, gehorsam zu sein. Und die Frage ist, die Jesus mir heute Morgen stellt oder auch die letzte Woche schon gestellt bei der Vorbereitung und die Jesus dir auch heute Morgen stellt, die Frage. Und die darfst du dir oder die kannst du nur selbst beantworten. Er fragt dich heute Morgen, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Kennst du mich? Oder er fragt sogar vielleicht, liebst du mich überhaupt noch? Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs. Liebst du mich noch? Wenn man frisch verliebt ist, kein Problem, ne? Dann knistert das, dann ist man verliebt, dann kein Problem. Aber wenn man länger miteinander verheiratet ist, wer hat das die Tage gesagt, dann fängt es an zu knatschen und zu schleifen und dann hält man sich noch so in den Arm vielleicht, hält noch mal Händchen, aber so Küsschen geben wird dann weniger. Die frisch Verliebten, die können sich gar nicht voneinander trennen, die hängen zusammen, die umarmen sich, die küssen sich. Aber wenn man länger unterwegs ist mit der Frau, mit dem Mann, ja, dann sagt man, ach, guck mal, ein altes Ehepärchen. Aber Gott möchte, dass du frisch in ihm verliebt bist. Okay? Egal, ob du 70 oder 75, 80, 85, 90 bist oder ob du erst 19 bist oder 17 bist oder 15 bist. Das ist so wichtig. Wie der Vater den Sohn liebt. Das ist immer die Bibelstelle, ich habe sie doch gehabt. Wie der Vater den Sohn liebt, jetzt hört gut zu. Wie der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater und die beiden in sich eins sind, so ähnlich aber nur. Auf menschlicher, aber besonders auf göttlicher Basis möchte Gott es für uns. Unser Geist ist mit seinem Geist verbunden und der Heilige Geist wohnt in dir. Er möchte in dir wohnen. Und durch diese gesunde Verbindung, weil er in dir wohnt, erlebst du dann Freiheit. Dann erlebst du Heilung. Dann erlebst du Gesundung an Geist, Seele. Und wenn du an Geist, Seele gesund bist, kommt automatisch auch Heilung in deinen Körper hinein. Und ich möchte dir sagen, Gott liebt dich unendlich. Gott liebt dich unendlich. Mehr als du das jemals erfassen kannst. Mehr als dass du es jemals verstehen kannst. Du kannst in die Bibel schauen, du siehst, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Es gibt so viele Bibelstellen, wo wir klar sehen, Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr. Aber er liebt dich noch viel stärker, als wir uns das vorstellen können. Und ich glaube, erst im Himmel werden wir verstehen, wenn wir sehen, wie sehr er dich liebt und wie groß die Herrlichkeit ist eigentlich und was er eigentlich mit deinem Leben vorgehabt hat. Und dann sagst du vielleicht dann eines Tages, hätte ich das gewusst, hätte ich Gott mehr vertraut. Hätte ich das verstanden, hätte ich mich viel mehr hingegeben. Aber ich sage dir heute Morgen, Jesus liebt dich. Und er liebt dich immer, jeden Tag. Und Du kannst nichts tun, dass er dich mehr liebt. Ja? Du kannst nichts tun, um gerettet zu werden. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht. Ich sage dir, du kannst Geld spenden ohne Ende. Du kannst dich wie Mutter Teresa um alle möglichen armen Menschen kümmern. Du kannst dein Letztes geben, aber das rettet dich nicht. Sondern nur, wenn du das Geschenk Gottes, wenn du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Wenn du das für dich annimmst, dass Jesus für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wenn du das annimmst, wirst du gerettet werden. Aber seine Liebe ist immer die gleiche. Solange du auf dieser Erde lebst, Gott liebt jeden Menschen. Und das Coole ist einfach, wenn wir das verstanden haben, dass Jesus mit seinem Blut für uns bezahlt hat, dann kannst du zum Kreuz kommen. Du kannst auch heute zum Kreuz kommen. Du kannst sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich kenne dich nicht, aber ich brauche dich. Ich habe das vor Jahren verstanden. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche Rettung. Ich brauche Heilung. Vor allen Dingen, so wie ich bin, werde ich in die Hölle gehen. Und Gott ist mir begegnet. Und ich sage dir, wenn du zum Kreuz kommst, ich verspreche es dir, weil das Wort Gottes es verspricht, Gott vergibt dir komplett. Er gedenkt deiner Schuld nicht mehr. Er nimmt deine Sünden und schmeißt sie ins tiefste Meer, weil Jesus komplett für dich bezahlt hat. Es hat Jesus den schrecklichsten Tod gekostet. Jesus hat das Schrecklichste durchgemacht, damit jeder Mensch frei werden, gerettet werden kann. Und wir wissen, dass Jesus ohne Schuld und ohne Sünde war und ist. Und dass er völlig rein und gerecht vor Gott ist. Und dass er mit seinem Leben bezahlt hat, damit du nicht ewig bezahlen musst. Das Problem ist, die Menschen verstehen das nicht. Die meisten Menschen denken, sie können mit ihren eigenen Dingen, mit irgendwas ihre Schuld vor Gott bezahlen. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht unabhängig menschlich mit irgendetwas vor Gott bezahlen. Menschen, die selber bezahlen wollen, werden niemals in der Herrlichkeit bei Gott sein. Sie werden, so wie es die Bibel sagt, sie werden leider, Gott wird uns richten, Gott wird jeden Menschen richten, weil ein gerechter Gott ist. Die Menschen, die selbst bezahlen wollen, werden freiwillig in die Hölle oder, wie es die Bibel sagt, im Feuersee landen. Deswegen musst du verstehen, nimm Jesus an. Heute, wenn er an deine Herzenstür klopft, sag nicht, ich mache das morgen. Sag nicht, ich verschiebe das auf nächste Woche. Ich habe es schon so oft gesagt, ich kenne so viele Leute, ich kenne Leute in meiner Familie, die waren so kurz vor Jesus und haben gesagt, nein, ich will das nicht. Ich habe Angst, wer weiß, was meine Frau sagt, wer weiß, was meine Kinder sagen. Und sie haben sich abgewendet und heute sind sie weit weg von Gott. Okay. Gott möchte Veränderung. Er möchte zwei Dinge für dein Leben oder er möchte mehrere Dinge. Das erste ist, dass du verstehst, dass du zu ihm kommst und umkehrst. Dass du dein altes Leben beendest und dich ihm hinwendest. Und das zweite ist, er nimmt dich an. Er nimmt dich an als sein Vater. Und in dem Moment fängt er an, dich neu zu machen. Im 2. Korinther 3, 18. Achso, das heißt übrigens, das ist Englisch, ne? Obedient, disobedient. Das heißt Gehorsam. Oder ungehorsam. Du kannst dich jeden Tag entscheiden, gehe ich nach links, bin ich Gott gehorsam? Oder in dem Fall, gehe ich nach rechts, bin ich Gott ungehorsam? Ja, habe ich so gefunden, das Bild. Okay, im 2. Korinther 3, 18, da heißt es, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Es heißt hier ganz klar, du kannst es lesen in der Mitte, der Herr verändert uns durch seinen Geist. Okay? Der Geist in dir, der Heilige Geist verändert dich. Klar, verändert dich auch Bibellesen und Lobpreis und Gemeinschaft. Aber der Geist Gottes in dir gibt dir die Kraft und den Hunger, überhaupt Jesus nachzufolgen und zu sagen, Herr, ich brauche dich, ich habe Hunger, ich will in deinem Wort lesen. Und du sagst, ich muss einfach mit Gott reden, ich will jetzt beten oder wo du einen Impuls bekommst und sagst, ich gehe jetzt mal und bete für meinen Nachbarn oder gehe zu meiner Frau und versöhne mich mit ihr, nachdem ich mit mir Stress gehabt habe. Der Herr durch seinen Geist in uns verändert uns, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Und im 1. Johannes 2, Johannes ist so cool, Johannes ist so stark, ja. Johannes hat wirklich die Liebe Jesu damals erlebt, mehr als alle anderen Jüngern, sagt man. Er war ja der Lieblingsjünger am Herz Jesu, an der Brust Jesu, sagt die Bibel. Und er schreibt hier im 1. Johannes Brief, Kapitel 2, ab Vers 1 bis 6, ich lese es ganz kurz. Er schreibt, meine Kinder, er sagt, hey, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir zu ihm gehören? Wenn wir seine Gebote befolgen, sagt er hier. Wer sagt, ich gehöre zu Gott und befolge dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, wer Gottes Wort hält und danach lebt, an dem zeigt sich Gottes vollkommene Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Und nochmal, das kannst du nicht aus deiner Kraft, ich auch nicht. Es tut der Heilige Geist. Er verändert uns, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Weißt du, um das mal zu erklären, meine Kinder, ja, mittlerweile sind sie ja schon erwachsen, aber meine Kinder kennen mich und ich kenne sie. Manchmal kennen sie mich besser als ich. Ne, sie sagen ja, Papa, das war ein Fehler und dann gibt es eins drüber. Aber ich habe eine Beziehung zu ihnen und darüber bin ich froh. Ich liebe sie und ich hoffe, dass sie mich auch lieben. Und das Ding ist einfach, meine Kinder bleiben immer meine Kinder, auch wenn sie den größten Bockmist gebaut haben. Selbst wenn meine Jungs oder meine Tochter, ich sag mal, selbst wenn sie jemanden umbringen würden, sie würden zu einem Mörder werden, sie würden ins Gefängnis kommen, sie würden verurteilt werden nach dem deutschen Gesetz, dann werden sie immer noch meine Kinder. Es wäre schrecklich, für mich würde eine Welt zusammenbrechen, aber sie sind immer noch meine Kinder. Auch wenn sie im Gefängnis sind, selbst wenn sie die schlimmsten Dinge tun. Egal, was sie tun, egal, wie weit sie von mir weglaufen, egal, wenn sie sagen, Papa, ich habe keine Lust mehr auf dich und sich von mir abwenden, ich liebe sie trotzdem. Verstehst du? Ich bete für sie. Ich stehe für sie ein. Ich habe schon so viel Geld in meinem Leben für sie bezahlt. Schulgeld. Für alles Mögliche habe ich Geld bezahlt. Ich weiß nicht, also eine Menge, okay? Ich habe es gemacht, ich habe mich um sie gekümmert. Warum? Damit es ihnen gut geht, damit sie sich entwickeln, damit sie wachsen. Habe ich einen Vertrag mit ihnen abgeschlossen, kriege ich das Geld irgendwann wieder und sage, ja, Lukas, Joel, Hanna, wenn ich so 55 bin, dann kriege ich die 80, 90, 120, 30, 100.000, 500.000, 1 Million wieder, was auch immer ich bezahlt habe. Nein, ich bekomme das nicht zurück, weil ich keinen Vertrag gemacht habe. Aber ich habe es getan, ich mache es, weil ich sie liebe. Und sie lieben mich auch, manchmal, hoffentlich, denke ich. Manchmal weniger, manchmal gar nicht. Und manchmal ist es so, dass sie weglaufen. Wie viele Kinder sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, Papa oder mit Mama, weil sie Schlimmes erlebt haben. Vielleicht sogar berechtigterweise sagen sie, ich habe keine Lust mehr auf Familie, ich hau ab. Aber sie lieben mich trotzdem. Wenn sie weit weg sind, liebe ich sie trotzdem. Und wenn sie sich von mir entfernen, dann erleben sie einen Nachteil. Auch ich erlebe Nachteile. Und am liebsten hätte ich sie immer ganz nahe bei mir. Aber es geht nicht, weil sie sollen ja wachsen. Sie sollen selber eine Familie gründen. Wenn ich sie jeden Tag bei mir hätte, dann hätte ich irgendwann 50-Jährige, die bei mir zu Hause wohnen. Also Hotel Mama, Papa, auf forever. Und verstehst du, ich liebe meine Kinder und sie lieben mich und meine Frau liebt unsere Kinder. Und ich sage dir heute Morgen, dass Gott noch viel, viel tausendmal, millionenfach besser ist. Und dass er dich so sehr liebt, weil du sein Sohn oder seine Tochter bist. Und weil er alles daran setzt, dass du das Ziel erreichst. Und deswegen ist Gott manchmal auch aus unserer Sicht vielleicht ungerecht oder hart mit uns, aber das sieht nur aus unserer Sicht so aus, weil er möchte, dass du das Ziel erreichst. Er möchte, dass du ihn kennst. Und das Problem ist, dass viele Christen ihn nur hier kennen. Hier kennen sie ihn, ja? Aber das Problem ist, sie kennen ihn nicht wirklich hier. Oder sie haben es verloren. Gott möchte dein Vater sein und du sollst sein Kind sein. Und es soll eine Herzensbeziehung sein. Und die Frage ist heute Morgen, wie weit bist du von Gott entfernt? Wenn du Gott gar nicht kennst, bist du ganz weit von ihm entfernt. Dann bist du nicht mal in seiner Nähe. Aber wenn du sein Kind geworden bist, dann ist trotzdem die Frage, wie weit bin ich von Gott entfernt? Wie nah bin ich an Gott dran? Überleg mal kurz. Wenn du denkst, so Gott, stellst dir Gott vor, wie nah bin ich an dir dran? Bist du in seinem Haus? Bist du in seiner Nähe? Bist du wie ein kleines Kind auf dem Schoß der Mutter oder des Vaters? Oder wie ein kleines Kind bei der Oma oder bei dem Opa? Oder bist du weit, weit draußen, da irgendwo in der Welt, hilflos, ohne Orientierung und versuchst im Dreck, im Müll der Welt dein Dings zu machen? Oder bist du draußen in der schönen, glanzvollen, reichen Welt und denkst, die Welt bietet mir doch alles, ich habe doch Geld, ich habe meinen Job, ich habe mein Auto, ich habe mein Haus. Ich sage dir, es ist alles nur Schein und Sein. Das, was du alles besitzt und was du dir jemals vorstellen kannst, was du jemals haben willst, wird eines Tages weg sein, es wird vergehen. Die Bibel sagt, es wird vergehen. Das heißt, die Welt da draußen gibt dir erstens keine Rettung, sie bietet dir keine Rettung. Und zweitens, die Welt da draußen gibt dir keine dauerhaften Lösungen. Es gibt keine dauerhafte Lösung da draußen. Du kannst nirgends so sicher sein da draußen. Du kannst dir auch einen Bunker einsperren und einen Bunker kaufen oder auf eine einsame Insel ziehen, aber irgendwann erwischt es dich doch. Das Einzige, wo du sicher bist, ist bei Gott und dass du eines Tages bei ihm im Himmel bist. Zurück zur Frage, wie wird mein Glaube stark? Wie wird mein Vertrauen in Gott stärker? Ja, indem ich sein Wort kenne. Indem ich aber auch Glaube praktisch lebe. Indem ich das nicht auf dem Papier habe, sondern ich glaube, ein starker, lebendiger Glaube ist, wenn du das auslebst. Im Lukas 17, Vers 5, da kommen die Jünger und fragen Jesus, Herr, stärke unseren Glauben. Sie sagen, Herr, stärke unseren Glauben. Sie sagen, Herr, mach unseren Glauben stark, wir brauchen mehr Glauben. Und Jesus sagt dann, Vers 6, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln heraus und verpflanze dich ins Meer und er würde es tun. Die Bibel ist so cool. Im Matthäus 17, 19 lesen wir dann ein Stück weiter. Da ist ein Junge, dieser Junge ist belastet. Ein Dämon oder böse Geister, ein böser Geist knechtet diesen Jungen. Und die Jünger wollen diesem Jungen helfen und sie beten oder sie machen irgendwas, aber der Junge wird nicht befreit. Der Dämon geht nicht. Und dann kommt Jesus, er heilt diesen Dämon. Er befreit diesen Dämon. Er befreit diesen Jungen von diesem bösen Geist. Und anschließend kommen die Jünger und sagen, Herr, wieso haben wir das nicht geschafft? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagt, weil euer Glaube so gering ist. Er sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Ich weiß, vor einiger Zeit habe ich mal Senfkörner durch die Reihen geben lassen. Ein Senfkorn, wisst ihr, wie groß das ist, ne? Bisschen größer als ein dicker Stecknadelkopf, wollte ich gerade sagen. Er sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Berg sprechen, der würde sich von da nach hier bewegen. Und die Jünger haben gedacht, was? Wir haben schon allen Glauben aufgebracht. Wir haben gesagt, wir glauben jetzt aber und jetzt beten wir für diesen Jungen. Und trotzdem ist nichts passiert. Und Jesus, Gott überrascht sie. Er sagt, hey, du brauchst nicht so einen Riesenglauben. Du brauchst eigentlich nur einen Glauben so groß wie ein Senfkorn. Du brauchst nur dieses bisschen Vertrauen in mir. Und wenn du dieses bisschen Vertrauen in mir hast, wenn ihr das in mir hättet, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, der würde sich emporheben und verändern. Weißt du was? Gott überfordert dich nicht. Gott möchte, dass du dieses Vertrauen in ihm hast. Wenn du dieses Vertrauen in ihm hast, und das glaube ich, hast du, dann kannst du das, was Gott dir geben möchte und was er in deinem Leben tun möchte, kannst du das für dich im Glauben empfangen. Kannst du das für andere empfangen. Verstehst du, Gott überfordert uns nicht. Ich habe gedacht, die Jünger, die waren Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. 3,5 Jahre. Die haben Wunder erlebt, die Jünger. Die haben Dinge gesehen, von denen wir manchmal träumen, wo wir sagen, das will ich auch erleben. Und trotzdem sagen sie, Herr, stärke unseren Glauben. Und sie verstehen, sie haben nicht den Glauben. Und Jesus sagt, ihr kommt an eure Grenzen, aber wisst ihr eigentlich was? Ihr braucht nur das bisschen. Wie ein Kind. Wie ein kleines Kind. Ja, wenn du einem Kind sagst, Gott kann das tun, sagt das Kind, Amen, ich glaube das. Und Kinder empfangen das. Warum? Weil Kinder so einfach sind. Weil wenn du den Kindern was sagst, glauben sie das sofort. Und wir Erwachsenen sind manchmal so verkorkst und denken, ich muss aber und ich muss was tun, damit Gott irgendwie was tut hier in meinem Leben. Nein, Jesus sagt, wenn du Vertrauen hast, so groß wie ein Senfkorn oder vielleicht kurz davor, dann wird dir nichts unmöglich sein. Den Glauben stärken. Wie wird mein Glaube stark? Du kannst kein Online-Meeting besuchen, du kannst keinen Online-Kurs besuchen, du kannst keine Therapie machen, damit dein Glaube stark wird. Du kannst keine Glaubenstabletten nehmen, du kannst auch keine Glaubensspritze oder eine Impfung gegen Unglauben nehmen. Es funktioniert nicht, gibt es nicht. Du kannst auf jeden Fall, ich erzähle das nochmal ganz kurz, was du machen kannst, wenn du Dinge tust, wo du herausgefordert wirst. Du kannst zum Beispiel eine Busfahrt buchen, damit dein Glaube gestärkt wird. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich habe es jetzt wieder erlebt, so ähnlich. Du kannst eine Busfahrt buchen, jetzt denkst du, ja, der Andreas spinnt jetzt, aber Du kannst einen Busfahrt in Kamerun zum Beispiel buchen. In Kamerun. Da siehst du einen schönen Reisebus, der sieht toll aus. Fast so wie in Deutschland, ein bisschen verbeult. Gehst du rein, alles farbige Leute um dich herum. Nur wir Weißen, wir zwei Weiße. Alle gucken dich an, freuen sich. Und dann fährt der Bus los. Und du denkst, oh, eine tolle Busfahrt wird das werden. Landschaft, herrlich, Sonne scheint. Und dann siehst du vorne den Busfahrer und siehst, oh, das ist ein ganz junger Mann. Der ist ja richtig jung, der Busfahrer. Und auf einmal merkst du, das ist kein normaler Busfahrer, weil der fährt wie so ein Kamikaze. Ja? Der fährt ganz dicht an den Leuten vorbei mit über 100, die an der Straße laufen und ihr Essen auf dem Kopf haben. Und dann wird es dunkel und dieses Busfahrt hat damals 6 Stunden gedauert. Und dann fängt er an, dieser Busfahrer fängt dann an, immer dann zu überholen, wenn von vorne Gegenverkehr kommt. Und er wartet immer. Er wartet nicht, dass es frei wird. Nein, er wartet, dass der Bus und der andere LKW dichter rankommen und dann überholt er. Und ich bin tausend Tode gestorben und ich habe gedacht, was ist das für ein junger Mann? Kommt sein Opa aus Japan, war der Kamikaze-Pilot, hat er seinem Enkel gesagt, wie er Bus fahren soll. Ich habe gedacht, das kann nicht sein und ich habe angefangen zu beten. Und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt und gesagt, okay Jesus, dann kommen wir eben heute zu dir. Und dann fängst du an zu beten. Und weißt du, was ich erlebt habe in dem Moment? Ich hatte auf einmal total den Frieden in mir. Ich wusste einfach, okay, dann ist es heute soweit. Aber ich wusste, dass Gott bei mir ist. Und es war schrecklich. 6 Stunden lang hat die Fahrt gedauert. Und am Ende bin ich ausgestiegen. Und ich habe jetzt nicht den Boden geküsst oder so, wie der Papst das manchmal, wenn er irgendwo aussteigt. Ich bin ausgestiegen, habe meine 2 Taschen in der Hand gehabt. Eine Reisetasche, Laptop-Tasche irgendwie. Und die Leute sagten am Bus, denkt dran, wenn ihr aussteigt, es ist dunkel, es war eine Hauptstadt. Denkt dran, die Leute kommen und rauben euch vielleicht aus. Und ich habe gedacht, ach so ein Quatsch, ey. Bin ausgestiegen und hatte hier mein Handy an der Seite. Und in dem Moment sehe ich, wie ein junger Mann in meiner Hose am Reißen ist hier und will das Handy haben. Und ich hatte ja die beiden Sachen in der Hand. Was soll ich denn machen, habe ich gedacht. Und ich habe gesagt, ey, und dann habe ich ihn so weggestoßen und ist er abgehauen. Und ich habe gemerkt, Gott hat uns da getragen, Gott war bei uns. Und die Jünger haben vielleicht auch gedacht, Jesus, bete für uns. Bete für uns, dass es blitzt und donnert, leg uns die Hände auf und dann wird mein Glaube richtig groß und stark. Sie wollten einen großen Glauben haben, aber Jesus sagt, hey, es geht darum, dass du diesen Senfkorn-Glauben hast, dass du dieses Vertrauen, dieses bisschen Vertrauen hast. Und wenn du das Vertrauen, wenn du das wirklich mir gibst, oder wie soll ich das erklären, wenn du weißt, Jesus, ja, hey, es ist ganz einfach eigentlich. Wenn du das in dir so hast, dieses Vertrauen, dann kommt Gott und dann wirkt er und dann tut er etwas. Und das setzt Dinge frei, okay? Es ist wie ein, ich komme gleich dazu, zum Schluss, es ist wie ein Mechanismus. Im 1. Johannes 4,4 heißt es, ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in dir. Ja? Sagst du ja. Du glaubst, dass wenn du heimgehst und wenn du stirbst, dass du zu Jesus gehst, ja? Du glaubst auch, dass der Heilige Geist vielleicht in dir wohnt, das glaube ich auch, aber dass der Geist Gottes heute etwas tun will für dein Leben oder vielleicht für Menschen um dich herum. Dass er Heilung schenken will, Freisetzung, Befreiung von Süchten, von Gebundenheiten oder wo du krank bist oder wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe so viel Schulden oder ich weiß nicht, wo ich die nächste Wohnung, wo ich mein nächstes Haus kriegen soll. Diesen Glauben, diesen greifbaren Glauben, den wir für unsere Existenz heute brauchen, für unser Heute und Morgen, da tun wir uns oft schwer. Ne? Okay, ich bin genauso, ich bin ganz ehrlich. Aber Jesus sagt, weißt du was? Es reicht, wenn du das hast. Gott überfordert dich nicht. Ich hoffe, dass du das heute Morgen greifen kannst. Ich hoffe, dass du das ein Stück weit für dich greifen kannst. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gehabt. Hatte ich solch einen Glauben und dann habe ich für Leute gebetet, habe ihnen die Hände auf. Ich wusste innerlich, jetzt bete ich für die Person und dann hat Gott was getan. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für dich und das wünsche ich mir auch für mich. Aber ich wünsche mir das nicht, weil wir die Tollen sind, sondern weil Gott uns das gegeben hat und weil Jesus alle Ehre gebührt. Und weil Jesus der Einzige ist, der Dinge verändern kann. Weil Jesus der Einzige ist, der dich heilen kann, der dich befreien kann. Weil Jesus der Einzige ist, der Menschen, die in der absoluten Finsternis sind, herausreißen kann. Okay, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Im Epheser 4,30 heißt es, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Du hast den Heiligen Geist empfangen als Pfand. Weil du ihn hast, weißt du, dass du da oben zu Gott gehen wirst. Gott hat ihn dir als seinen Pfand gegeben, als Garantie, als Pfandbrief, sagt die Bibel. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, Jesus sagt im Markus 9, er sagt, alles ist möglich für den, der glaubt. Was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus den Mann, den Vater. Er sagt, alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich. Und wenn hier steht alles, dann bedeutet das alles. Okay? Alles ist möglich. Und der Vater, er ruft, er sagt, Herr, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Jesus sagt, alles ist möglich. Jesus sagt, alles ist möglich, wenn du mir vertraust, wenn du mir glaubst. Um das nochmal ganz zum Schluss jetzt wirklich technisch auszudrücken. Es ist wie ein kleiner Stromkreis. Ja? Ihr kennt einen Stromkreis, hoffentlich einige von euch, mit einer schwachen Spannung. Und in diesem Stromkreis ist ein Schalter drin. Der Schalter bist du, da bin ich. Und jetzt wird dieser Taster, dieser Schalter geschlossen. Das ist ein Impuls, also jemand muss den drücken. Und das ist der Glaube. Durch den Glauben wird dieser Schalter, dieser Stromkreis geschlossen. Dieser kleine Stromkreis fängt an zu arbeiten, zu fließen. An dem kleinen Stromkreis ist über ein Transformator, was auch immer, über eine Elektronik, ein ganz großer Stromkreis angeschlossen. Und zwar mit solchen Kabeln. Und da fließen dann mehrere hundert Ampere durch und eine hohe Spannung. Und dieser große Stromkreis ist das, was Gott tun will. Das ist das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und dieser Riesenstromkreis, er treibt eine Riesenturbine ein. Ein Kraftwerk, eine Hydraulik bei einem Wasserkraftwerk, was auch immer. Und weißt du was? Der Schalter wird geschlossen, indem du sagst, ja Herr, ich vertraue dir. Und in dem Moment fängt das kleine Ding bei dir an zu rattern. Und in dem Moment, wo du das in deinem Herzen verstehst, fängt Gott an, Großes zu tun. Er kann souverän wirken, aber oft ist es so, dass er einfach möchte, dass du wie ein Kind zu ihm kommst. Und dass du sagst, Vater, dass du sagst, Jesus, das gehört mir. Mir gehört Heilung. Jesus, mir gehört auch, dass ich frei werde. Du sagst, wen der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Du sagst, Jesus, wer zum Kreuz kommt, der wird gerettet. Und wer zum Kreuz kommt, der wird nicht nur gerettet, sondern er wird durch das Blut Jesu komplett reingewaschen. Und wer zu Jesus kommt und das Blut Jesu in Anspruch nimmt, wird geheilt und freigesetzt. Okay? Das ist einfach eine Garantie, es ist ein geistiges Gesetz. Und weil Gott das in seinem Wort sagt. Und die Sache ist die, Herr, traue ich dir das zu? Habe ich das? Oder auf was bin ich die ganze Zeit auf der Suche? Okay. Ich möchte zum Schluss kommen und wir machen das so heute. Wir wollen ja das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl, kannst du Predigt auch beenden, wenn du möchtest. Wir wollen das Abendmahl feiern.